Und da muss man eben schon eine Entscheidung treffen und sagen, was ist mir jetzt eigentlich wirklich wichtig und was bin ich dafür auch bereit zu opfern? Ja, und ich sehe schon, dass dieses Thema gerade Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist einfach immer noch eins, was so ein bisschen ungelöst ist und was da häufig eben auch zu schlechten Gewissen führt, weil man eben diesem Patch Familie vielleicht mehr Aufmerksamkeit widmen möchte. Aber auch da muss ich dann eben eine kristallklare Entscheidung treffen und sagen, wo bin ich eben da auch bereit, drauf zu verzichten und zu sagen, das ist auch in Ordnung so.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Daniela, und herzlich willkommen zu der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Ich grüße dich, Georgi, und ich bin ganz happy, hier zu sein.
Das freut mich auch sehr. Als ich dein Buch Ausgebalanced gelesen hatte, stellte ich fest, dass wir heute kein Streitgespräch führen werden, weil deine erste Empfehlung im Buch oder auch in deine Philosophie, das gesamte Konzept Work-Life-Balance einfach über Bord zu schmeißen, weil das ein purer Betrug ist an Menschheit. Das ist eine gewagte These. Wie viel Shitstorm hast du schon dafür abbekommen?
Also tatsächlich schon ein bisschen. Es gab schon einige Leute, die gesagt haben, das wäre irgendwie ein Luxusproblem, was ich da beschreiben würde. Menschen, die arbeiten müssten, weil sie eben Niedriglohnempfänger sind, die könnten quasi nicht so auf Work-Life-Balance blicken. Da würde Arbeit einfach keinen Spaß machen. Also mein Ansatz ist ja zu sagen, dieser Terminus, den wir benutzen zwischen Arbeit und Leben, dass das irgendwie nicht so richtig das Leben trifft, finde ich. Ich finde, Arbeit ist ein wichtiger Teil vom Leben und entsprechend sagen da aber manche Leute, nee, für manche ist es eben nicht so. Für manche ist Arbeit einfach nur schrecklich.
Okay. Interessant ist, dass das nicht die Leute sagen, die eigentlich in diesem Niedriglohnsektor arbeiten, sondern die Leute, die eigentlich in der Wissensgesellschaft angekommen sind, aber nicht richtig ankommen, ja.
Absolut. Also ich habe tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, wer da so alles meinen Podcast hört oder wer eben auch mein Buch gelesen hat, wer da praktisch sich mit auseinandersetzt, aber tatsächlich von denjenigen Menschen, die da wirklich im Niedriglohnsektor unterwegs sind, habe ich bislang noch keinen Shitstorm erfahren. Und ich habe durchaus auch mit Menschen zu tun, die putzen oder beim Bäcker arbeiten oder ja, vielleicht eben, sagen wir, nicht solche wissenschaftlich oder akademischen Berufe haben. Und wenn ich denen diese These gebe und sage, naja, blick doch vielleicht einfach mal drauf, dass Arbeit dir das Leben finanzieren kann, das du haben möchtest und dass es aber vielleicht auch schön ist, mit Kollegen zusammen zu sein, da bekomme ich eher lustigerweise eine positive Resonanz. Also die können das ganz gut annehmen.
Und du zitierst in deinem Buch den Freud, ja, dass Arbeit und Liebe irgendwie so zwei Säulen des Lebens sind.
Ja. Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Perspektive, die wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Ich frage mich eben oft, was wollen wir eigentlich in unserem Leben? Was ist so das, wie wollen wir unsere Lebenszeit verbringen? Im Coaching stelle ich häufiger mal die Frage, es ist ein bisschen morbide, aber wenn man dann irgendwann unter der Erde liegt und da stehen so Menschen am Grab, was sollen die eigentlich über einen sagen? Und was wünscht man sich da auch, was man im Leben so erreicht hat? Und da kommt sehr häufig die Antwort, dass natürlich Kinder oder Familie oder Freunde sagen sollen, ja, das war ein guter Papa oder es war irgendwie eine nette Freundin oder es war irgendwie eine gute Partnerin. Und auf der anderen Seite sucht aber jeder auch so ein bisschen danach, eine Spur zu hinterlassen. Ja, was habe ich vielleicht auch Sinnvolles in meinem Leben getan? Habe ich vielleicht ein Unternehmen vorangebracht oder habe ich als Lehrer ganz besonders guten Unterricht und viele Schüler damit auf den Weg ins Leben begleitet? Oder habe ich vielleicht als Bäcker da irgendwie die tollsten Brote gebacken und alle Leute glücklich gemacht? Danach suchen wir ja auch im Leben. Und deshalb, glaube ich, sind diese beiden Standbeine, die Freud da beschreibt, schon sehr essentiell. Und wir versuchen aber trotzdem, das eine irgendwie immer so ein bisschen abzuschütteln. Also Arbeit wollen wir irgendwie nicht so wirklich.
Das überrascht mich, weil ich ja eher zu der anscheinend Minderheit dazugehöre, die Arbeit erfüllend findet und meine Selbstwirksamkeitserwartung wirklich zur Entfaltung bringt. Aber kurz zu deiner morbiden Frage im Coaching, Daniela. Da wollte ich schon ein paar Mal die Leute fragen, die diese Frage immer wieder aufwerfen, nämlich was man sozusagen auf diese Tafel sehen möchte, ja, was die Leute von einem denken, ist die Gefahr bei dieser Frage nicht so hoch, dass man von den Erwartungen der anderen gelebt wird? Ist das nicht die größte Gefahr, die auch, du zitierst diese interessante Auseinandersetzung mit den Menschen, die sterben, was die am meisten bereuen, und das ist häufig, nicht sein eigenes Leben gelebt zu haben. Ist das nicht die gleiche Fragestellung, die dazu führt?
Doch, absolut. Die Frage eben, was denken andere Menschen von uns, das bewegt uns und beschäftigt uns, glaube ich, viel zu sehr. Auf der einen Seite sind wir natürlich soziale Wesen. Wir möchten gerne von anderen auch anerkannt werden. Und es gibt immer den einen oder die andere, die sagen, ach, das ist mir egal, was andere von mir denken. Aber das ist es natürlich nicht. Also keinem von uns ist es egal, was andere Menschen von uns denken. Und dennoch sind wir sehr häufig, sagen wir, in unserer Sozialisation geprägt worden, aus unserem Elternhaus insbesondere, aber auch in der Schulzeit. Was ist uns da begegnet? Was hatten wir da für Menschen um uns herum? Wie haben die uns behandelt? Und da haben wir Muster gelernt, was wir tun sollten oder was wir nicht tun sollten, um gemocht zu werden. Und diese Muster, die haben sich irgendwie so tief in uns festgesetzt, dass wir die häufig zu einem späteren Zeitpunkt dann immer noch mit uns tragen und dann praktisch diese imaginative Erwartungshaltung mit uns rumschleppen und immer glauben, ah, also die Menschen mögen mich nur, wenn ich alles ganz perfekt mache. Oder die Menschen mögen mich eben nur, wenn ich es immer allen recht mache und wenn ich immer Ja und Amen zu allem sage. Und ich glaube, zu einem späteren Zeitpunkt im Leben, je älter wir werden, wird uns irgendwann klar, dass wir da uns sehr abhängig von machen, von den Meinungen anderer oder eben auch den Wünschen unserer Eltern oder dem, was uns da eben auch passiert ist. Und dann fangen wir an, drüber nachzudenken, was wollen wir eigentlich und wie hätten wir es denn eigentlich gerne gehabt? Und das ist dann oft aber zu einem sehr späten Zeitpunkt. Und deshalb haben wir ja auch die berühmte Midlife-Crisis. Also das ist keine Erfindung, sondern das ist wirklich auch so, dass man dann im Leben vielleicht schon sehr vieles erreicht hat, die Erwartungen von allen erfüllt hat. Da steht die Doppelhaushälfte, da hat man die zwei Kinder, der Grill ist im Garten, ja. Und dann kommt so die Frage, so, und was denn jetzt und was will ich eigentlich? Und dann brechen ja viele auch nochmal aus. Und ich glaube, da sollten wir viel früher mit anfangen, wirklich zu überlegen, was möchte ich und wie schaffe ich das, mich da frei zu machen von dem, was da vermeintlich andere von mir erwarten. Weil das ist ja auch nochmal interessant, wenn man dann die Leute fragt, was die von dir erwarten, dann wollen die vielleicht was ganz anderes. Ja.
Aber in der Midlife Crisis ist ja im Prinzip die Macht des Faktischen, die dich aus deinem Gewohnten rausreißt. Es ist ja immer schwieriger, proaktiv die Fragen zu stellen, die dich prophylaktisch aus solchen Bahnen werfen. Welche Fragen würdest du empfehlen und in welchen Abständen? Oder wie geht man das an?
Ja, also ich finde, ich habe das in meinem Buch ja Introspektion genannt. Ich habe gesagt, das Auto schicken wir regelmäßig in die Inspektion und wir uns selber aber nicht. Und ich habe Klienten, die kommen wirklich so in regelmäßigen Abständen von 6 bis 8 Wochen zu mir ins Coaching. Und das machen die auch über einen längeren Zeitraum. Manchmal sind die dann fertig auch mit Thematiken und sagen, ich möchte aber trotzdem 3-4 Mal im Jahr weiterhin zu ihnen kommen. Und das halte ich für einen ganz guten Abstand, zu sagen, ja, muss vielleicht auch nicht 4-mal im Jahr sein, aber dass ich mich 2-mal im Jahr wenigstens hinsetze. Und das machen wir ja sehr häufig so am 1. Januar oder so, ne, so rund um Silvester. Da überlegen wir uns dann ja plötzlich, ah, was soll denn in diesem Jahr alles ganz anders werden? Und dann haben wir es aber irgendwie bis Sommer schon wieder vergessen. Und ich glaube, es wäre ein guter Zeitpunkt, wenn wir das wirklich ein bisschen häufiger im Jahr machen, 3-4 Mal im Jahr uns hinsetzen und wirklich mal immer wieder Bestand aufnehmen, sagen, wie geht's mir eigentlich gerade? Und das Hamsterrad ein bisschen anhalten. Was möchte ich noch? Was ist jetzt auch gut gelaufen? Und was möchte ich vielleicht auch verändern? Und was kann ich auch verändern? Und manchmal kann man vielleicht auch gar nichts verändern, aber dann vielleicht auch drauf zu blicken und zu sagen, ich entscheide mich dennoch dafür, für diese Situation und habe dadurch auch mein Leben einigermaßen unter Kontrolle.
Und ich glaube, das ist auch eine deiner Kritiken, dass Work-Life nur 2 Dimensionen aufgreift und Life einfach zu unspezifisch ist. In deiner Introspektion gehst du von 7 Bereichen aus, glaube ich, die wichtig sein können. Jetzt in diese
genau, also,
Netz oder...
Genau, genau. Ja, ganz genau, in dem Lebensrad, was ich da vorstelle. Das geht so ein bisschen einher mit unseren Grundbedürfnissen als Mensch. Wir haben einmal so physische Grundbedürfnisse. Ja, wir wollen schlafen, wir wollen essen, wir wollen Sex haben. Das sind drei menschliche Grundbedürfnisse. Und dann gibt es psychologische oder mentale Grundbedürfnisse, die wir haben. Und dazu gehört eben, dass ich Sicherheit verspüre, dass ich aber auch Autonomie habe, also mich frei fühle, dass ich irgendwie auch das Gefühl habe, ich habe mein Leben unter Kontrolle und kann Dinge selber entscheiden. Dazu gehört vor allen Dingen Beziehung, also mit wem bin ich da eben gerne unterwegs, und dazu gehört natürlich dann entsprechend Familie oder Freundeskreis, Kollegen und so weiter, was wichtig ist. Und dann ist da auch noch so dieses Thema Lust-Unlust-Balance. Also es muss ja was sein, was mir Spaß macht. Ich sage immer so 20% Steuererklärung machen, das ist für uns in Ordnung. Aber ich muss eben auch sowas haben wie Hobbys beispielsweise oder ja vielleicht irgendeine andere Leidenschaft, die für mich wichtig ist. Vielleicht auch was, dass ich mich irgendwo sozial engagiere. Das ist ein Bereich, der wichtig ist. Und ja, dann eben dieses Thema bei Sicherheit gehört auch Wohnen beispielsweise dazu. Wie wohne ich? Habe ich da irgendwie einen guten Ort? Und das sind so Bestandteile, auf die sollte ich eben immer auch mal schauen und nicht nur auf Beruf auf der einen Seite und dann praktisch auf der anderen Seite das Privatleben, sondern wirklich mal zu gucken, was gehört da eigentlich dazu, zu diesem Privatleben, ja?
Und Daniela,
und was ist das, was mich da vielleicht stört?
Bei diesen Grundbedürfnissen, psychologischen Grundbedürfnissen, gibt es ja auch Selbstwerterhöhung, glaube ich, als ein wesentlicher Bereich. Und ist das nicht so, dass wir unseren Selbstwert sehr häufig aus der Arbeit schöpfen, weil da die permanente Interaktion und Feedbackschleife mit den Mitmenschen entsteht?
Absolut, ja. Das ist ja auch genau das Problem, was sehr häufig Frauen haben, die zu Hause bleiben, wenn sie dann Kinder bekommen. Dass sie zwar das ganz schön finden, mit ihren Kindern zu Hause zu sein und die dazu begleiten in den ersten Jahren, gilt für Männer genauso, aber es sind nach wie vor immer noch mehr Frauen, die zu Hause bleiben und auch in Teilzeit gehen, wenn Kinder geboren werden. Und da sehen wir, dass denen sehr häufig eben die Anerkennung von außen und die Wertschätzung von außen fehlt. Da ist eben noch nicht das Kind, das kleine Kind, was irgendwie sagt, Mensch, das hast du aber toll gemacht, dass du mir heute 5-mal die Windel gewechselt hast, sondern da gibt's eben keine Wertschätzung von außen. Und entsprechend haben wir das ja viel, viel mehr in einem beruflichen Kontext. Da bekommen wir einfach Resonanz. Allerdings sehen wir eben auch, dass die ja nicht so richtig weit verbreitet ist und dass immer noch viele Arbeitnehmer sagen, wir werden viel zu wenig wertgeschätzt. Gilt für Führungskräfte im Übrigen auch. Die erfahren auch viel zu wenig Lob. Aber grundsätzlich ist das eigentlich der Ort, wo wir ja Selbstwert oder den Selbstwert wirklich auch geschätzt bekommen, auch sozusagen Selbstwerterhöhung erfahren. Ja, wir wollen dann ja aufsteigen im Beruf. Wir wollen immer was Neues erreichen. Und das können wir im privaten Leben ja schwer. Ja, da kann ich mir noch mal einen Garten und Tomaten anpflanzen und kann dann irgendwie alle noch mal irgendwie durchjagen und sagen, guck mal, was ich für tolle Kristallkugeln im Garten aufgestellt habe. Aber das hat sich relativ schnell erschöpft und dafür bekommen wir eben dann wenig Resonanz.
Nun, ich glaube, auch hier ist die Balance extrem wichtig. Wie kann ich meinen Selbstwert aus mir herausschöpfen, ohne die Anerkennung von außen zu suchen? Ich meine, du hast ja das kleine Kind mit Minderwertigkeitsgefühlen erwähnt, dass man das versucht zu kompensieren. Aber das ist auch für jeden, mit dem ich spreche, eine der größten Fragen. Wie kann ich meinen Selbstwert unabhängiger von der Außenwelt gestalten, ohne dabei diesen sozialen Aspekt unserer Prosozialität im wahrsten Sinne des Wortes zu verlieren? Hast du da Empfehlungen in deinem Coaching?
Ja, da gibt's viele schöne Methoden, da gibt's ganze Kisten voll, wie wir unseren Selbstwert sozusagen steigern können. Das fällt vielen Menschen sehr schwer und ich würde mal behaupten, dass das in Deutschland ganz besonders schwer fällt, weil wir so keine Kultur des Lobens haben. Ja, wenn ich habe viel Zeit auch in den USA und in Kanada verbracht, auch dort im Schulsystem an Unis. Da wird sehr viel mehr gelobt in dem Sinne, dass immer geguckt wird, was kann jemand eigentlich wirklich gut. Also da wird jemand dafür vielleicht ausgezeichnet, dass er jede Woche irgendwie die beste Frisur hatte oder dass er irgendwie die schönste Turnstunde absolviert hat oder dass er irgendwie aufgeräumt hat freiwillig. Also da wird genau geguckt, was sind so Dinge, die jemand besonders gut kann. Und das machen wir in Deutschland, finde ich, sehr wenig. Also da sind ja schon eine Leistungsgesellschaft in dem Sinne, dass da immer nur so Zahlen, Daten, Fakten zählen und so Soft Skills sehr häufig nichts wert sind. Und das prägt uns natürlich. Also das zeichnet uns gerade auch in dieser Schulzeit. Da lernen wir im Endeffekt auch, wer sind wir eigentlich? Wir lernen unsere Identität besser kennen. Und das schleppen wir dann mit, weil wir dann vielleicht in der Schule nicht so doll waren. Und dann wissen wir gar nicht mehr, wofür stehen wir eigentlich und was können wir besonders gut. Und da muss man ein bisschen dran arbeiten, eben mal aufzeigen, was kann ich denn eigentlich sonst noch ganz gut, außer vielleicht irgendwie, ja, ich kann nicht rechnen oder ich bin viele, die zu mir kommen, sagen, ja, ich kann überhaupt nicht in der Öffentlichkeit sprechen, da bin ich ganz schlecht oder ich werde immer ganz nervös, wenn ich da irgendwo in einer großen Gruppe reden muss. Da eher drauf zu schauen, was kann ich denn besonders gut und was zeichnet mich als Mensch auch aus, was sind so meine Stärken? Da kann man sehr gut dran arbeiten und da gibt es verschiedene Techniken. Es gibt so eine Klopftechnik zum Beispiel, da klopft man so Meridiane ab und kann dann praktisch so ein bisschen so eine Selbstaffirmation dazu sprechen. Das hat der Michael Bohne, der in Hannover, glaube ich, stationiert ist, ist ein Arzt, hat diese Methode erfunden. Das ist ganz hilfreich, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie ich meinen Selbstwert stärken kann. Fängt schon damit an, dass ich morgens einfach mal aufstehe und in den Spiegel gucke und sage, ich glaube, du bist ganz okay, so wie du bist, ja. Und das fällt vielen von uns sehr schwer.
Spannend, ja. Was mich auch ein bisschen überrascht hat im Vergleich, als ich nach Deutschland kam, dass in Deutschland das Thema Neid eine andere Bedeutung hat als in den USA zum Beispiel, dass man eigene Leistung für so gar nicht klar zu kommunizieren, weil man dadurch jemanden vielleicht dazu verleitet, neidisch zu sein und das möchte man nicht. Spielt das auch eine Rolle?
Absolut. Also ich glaube, wir sind eine große Neidgesellschaft. Wir gucken schon auch immer sehr darauf, was die anderen haben und was ich nicht habe. Und wir vergleichen uns sehr häufig mit anderen. Wir bleiben da zu selten, glaube ich, bei uns selber, um zu gucken, was kann ich oder was habe ich aus meinem Leben so gemacht und was habe ich erreicht, sondern wir gucken immer, was hat der andere, was ich nicht habe. Und tatsächlich sind wir gleichermaßen aber irgendwie auch so eine Schamgesellschaft. Diese Frage, darf ich das nach außen zeigen? Oh, was sollen denn die anderen von mir denken? Protze ich dann vielleicht, wenn ich dies und jenes zeige? Und ich finde, da gibt's halt einen großen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie damit, weiß ich nicht, mit meinen 15 Schlitten vor der Tür dann irgendwie und dem Goldkettchen am Arm dann irgendwie einen auf dicke Hose mache oder ob ich auf der anderen Seite eben sage, nee, Mensch, das habe ich irgendwie erreicht aus eigener Kraft heraus. Und dann können da auch die 15 Schlitten vor der Tür stehen und sagen, das ist halt vielleicht mein Hobby und es macht mir auch Spaß. Und das habe ich mir irgendwie selber erarbeitet oder das habe ich irgendwie selber auch geschaffen. Ja, also so stolz, so ein bisschen Stolz zu zeigen, glaube ich, dass da dürften wir noch ein bisschen zulegen.
Was ich zurzeit bei LinkedIn beobachte, es gibt ein sehr interessantes Narrativ, das vor allem vielleicht, sagen wir, von der linken Seite kommt, dass Leistung eigentlich massiv überschätzt wird und alles ist entweder Glück oder Privileg der Geburt. Und das ist insofern sehr gefährlich aus meiner Perspektive, weil man dann automatisch in eine Opferhaltung hineingeschubst wird und sagt, du kannst eigentlich selbst nichts erreichen. Dadurch wirst du auch nie geblamed, dass du zu wenig gemacht hast. Aber auf der anderen Seite ist das, glaube ich, für die Selbstwirksamkeit gar nicht so günstig. Ja?
Absolut.
Ich weiß nicht, ob du das beobachtest.
Es gibt ja durchaus Gegenbeispiele. Ich meine, das, was wir wissen, und das zeigen diese ganzen PISA-Studien beispielsweise, dass wir immer noch sehr hohe Zusammenhänge erkennen zwischen Elternhaus und Schulleistungserfolg. Also da sehen wir schon, dass wir tatsächlich Kinder haben, die, sagen wir, aus eher privilegierten Elternhäusern kommen, die es sich leisten können, die Kinder auch nachmittags zu unterstützen, bei den Hausaufgaben zu helfen und so weiter. Und dass wir da eben eine Menge Schülerinnen und Schüler haben, die hinten überfallen, weil sie praktisch keine Betreuung am Nachmittag haben, wie sie bräuchten, also keine schulische Unterstützung. Und das zieht sich natürlich durchs Leben. Also dass, wenn ich es eben dann nicht zum Abitur geschafft habe, kein Studium machen kann aus diesen Gründen, dann ist das natürlich eine Sache, der müssen wir uns widmen. Und da sind wir in Deutschland ja zum Glück jetzt auch mit Ganztagsschulsystemen und so weiter dran. Da kann man nicht sagen, da liegen die Linken so ganz falsch. Das ist richtig, dass wir da praktisch auch soziale Differenzen haben. Dann haben wir natürlich auch eine große Erbengesellschaft mittlerweile und die einen bekommen eben sehr viel vom Kuchen ab und manche bekommen gar nichts ab oder nur ein bisschen. Auch da müsste man sich oder dürfte man sich ja überlegen, gibt's da auch nochmal andere Umverteilungsmöglichkeiten? Das sind aber große Debatten, die da geführt werden. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, kann ich mich eben nicht da nur auf mein Schicksal berufen und sagen, also ich hatte jetzt echt nur Pech und deshalb kann ich jetzt es zu nichts bringen. Also das halte ich für wirklich einen ganz, ganz falschen Ansatz, weil ich glaube, dass man es tatsächlich zu ganz viel bringen kann, wenn man das möchte. Und da brauche ich eine gewisse Resilienz dafür und auch einen gewissen Willen und Motivation und vielleicht auch Menschen in meinem Umfeld, die an mich glauben. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Also wenn ich immer nur von außen höre, du kannst nichts, du bist nichts, ja, dann ist das nicht sehr förderlich. Aber wenn ich da vielleicht in einem guten Netzwerk bin und Menschen mich fördern, an mich glauben und ich auch wirklich eine Eigenmotivation entwickle und sage, ich schaffe das, dann glaube ich, kann man da ganz viel erreichen in unserer Gesellschaft.
Absolut, Daniela. Ich kann da vielleicht allen Mut machen, weil es gibt ja mehrere Studien, die darstellen, dass auch nicht nur die Ressourcenausstattung ausschlaggebend ist, sondern zum Beispiel für den schulischen Erfolg, sondern auch die kulturelle Einstellung zur Ausbildung. Und vietnamesische Kinder in Deutschland, die sind von der Grundausstattung deutlich schlechter als Deutsche im Schnitt, performen aber deutlich besser. Das bedeutet, dass auch die Grundausgangssituation ist zwar förderlich oder auch hinderlich, aber wenn man mit der richtigen Einstellung und der Haltung, so wie du sagst, auch mit der Unterstützung des Umfeldes rechnen kann und auch bekommt, dann erreicht man mehr als die Grundstudien mit der ressourcenorientierten Position das vermuten lassen. Und das ist das, was ich besonders toll fand, und das ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Kulturen. Quasi in den USA sind die vietnamesischen Kinder oder asiatische Kinder der Immigranten, die relativ schlechte Ausgangsvoraussetzungen haben, schneiden auch sehr gut ab.
Ja, sowas zu lesen ist ermutigend. Das ist wirklich interessant. Kulturelles Kapital, was da eben wichtig ist.
Genau. Einstellung zur Bildung. Aber wenn wir zurück zu Thema Work-Life-Balance kommen, was ist deine Empfehlung, wenn man jetzt von dieser Waage als Lösung für alle Probleme kommt? Was würdest du denn empfehlen? Wie geht man am besten mit dem eigenen Leben um?
Ich habe ja die Metapher des Patchwork-Teppichs gewählt. Ich habe lange überlegt, was kann man denn alternativ nehmen zu einer Waage? Mir hat das einfach nicht gefallen mit dem Arbeit auf der einen Seite, Leben auf der anderen Seite. Und eben das, was du gesagt hast, diese verschiedenen Lebensbereiche, die da eine Rolle spielen bei uns. Und ich glaube, man sollte sich einmal diesen Teppich wirklich aufmalen. Und ich habe gesagt, die Woche hat 168 Stunden. Wir wissen, wir haben 365 Tage im Jahr. Und dann einfach mal aufzumalen, wie möchte ich meine Zeit denn wirklich verbringen? Und dann kann ich mir da meine kleinen Patches, also meine Flicken, in den Teppich reinarbeiten und sagen, naja, wenn ich eine 40-Stunden-Woche habe, die ich arbeite, vielleicht gibt's die ein oder andere Überstunde, vielleicht bin ich jemand, der 8 Stunden schlafen muss, das sind 56 Stunden, und dann habe ich aber hinterher noch roundabout 60 Stunden oder 62 Stunden übrig, die ich ja irgendwie anders verbringen kann. Und da sollte ich genau überlegen, wie möchte ich die denn verbringen? Möchte ich da eben viel Sport einbauen oder möchte ich da eben sehr viel Zeit für meine Kinder haben oder möchte ich vielleicht sehr viel Zeit mit meinen Freunden verbringen oder mit meinem Hund Gassi gehen? Also wo soll eigentlich der Schwerpunkt liegen? Und da auch so ein bisschen realistisch sich das wirklich mal aufzuzeigen und aufzuzeichnen, das halte ich für ganz zentral. Ich habe häufig so den Eindruck, viele Menschen wollen halt alles zur selben Zeit. Unser Leben findet aber in Etappen statt, und deshalb fand ich auch diesen Flickenteppich oder diese Flickenteppich-Metapher ganz hilfreich. Da kann man halt immer mal so einen Flicken wieder rausnehmen und einen neuen integrieren, ohne dass dieses ganze Konstrukt gleich zusammenfällt, weil es natürlich immer Phasen gibt im Leben. Also wenn ich gerade dabei bin und sage, ich will eine Führungsposition vielleicht erlangen, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ich da mit 40 Stunden in der Woche nicht hinkomme, sondern dass die ein oder andere Überstunde da mal anfällt oder dass ich vielleicht auch Lust habe, an einem Projekt einfach mal auch am Wochenende zu arbeiten und sage, Mensch, das muss jetzt mal sein. Und dann gibt's aber vielleicht auch wieder Phasen im Leben, da habe ich kleine Kinder oder ja, ich habe vielleicht irgendwas anderes, ein soziales Engagement, und sage, Mensch, da möchte ich aber jetzt doch irgendwie mal nochmal ein halbes Jahr nach Bogota gehen und weiß ich nicht was machen. Dann muss ich da eben meinen Fokus drauf legen und entsprechend dann aber bei diesen anderen Flicken reduzieren. Und wir versuchen immer so alles übereinander zu lappen und zu sagen, ja, das eine muss gehen und das andere auch. Und ich glaube, da müssen wir uns von verabschieden, sondern wirklich stärker zu gucken, was ist im Hier und Jetzt in der Gegenwart für mich gerade wichtig und wie kann ich mir das einrichten?
Und diese radikale Akzeptanz der Realität und vielleicht eigene Wünsche. Deswegen sagst du, dass Prioritätensetzung so wichtig ist, ja. Und ich glaube, es ist wichtig, nicht nur die Prioritäten zu setzen, sondern auch das anzunehmen, dass in dieser Phase ich eine gewisse Unterrepräsentation einzelner Flickenteppich-Patches haben werde. Und das ist auch okay so, weil das ist meine persönliche Entscheidung für diese Situation.
Absolut. Und da auch eben nicht anderen Menschen die Schuld in die Schuhe zu schieben, ja. Also immer zu sagen, hä, weil ich so viel arbeite, komme ich jetzt da und dazu nicht. Da vielleicht auch selber sich mal wieder drauf zu besinnen und zu sagen, ist es jetzt meine Entscheidung, so viel zu arbeiten? Oder muss ich eben so viel arbeiten, weil ich auch mir einen gewissen Lebensstandard da wünsche? Dann ist es ja irgendwie auch wieder meine Entscheidung. Ja, weil ich kann natürlich auch sagen, also ich ziehe irgendwo vielleicht aufs Land nach Mecklenburg-Vorpommern und habe da vielleicht eine sehr günstige Miete und entscheide mich dafür, dann eben weniger zu arbeiten. Aber wir wollen dann eben so alles. Also ich wohne ja in Frankfurt und hier sind die Mietpreise sehr teuer. Dann wollen Menschen eben mitten in der City wohnen und gleichzeitig aber wenig arbeiten und dann viel Geld verdienen und dann viel Freizeit haben. Und da muss man eben schon eine Entscheidung treffen und sagen, was ist mir jetzt eigentlich wirklich wichtig und was bin ich dafür auch bereit zu opfern? Ja, und ich sehe schon, dass dieses Thema gerade Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist einfach immer noch eins, was so ein bisschen ungelöst ist und was da häufig eben auch zu schlechten Gewissen führt, weil man eben diesem Patch Familie vielleicht mehr Aufmerksamkeit widmen möchte. Aber auch da muss ich dann eben eine kristallklare Entscheidung treffen und sagen, wo bin ich eben da auch bereit, drauf zu verzichten und zu sagen, das ist auch in Ordnung so, dass ich mich so oder so entschieden habe und nicht immer damit zu hadern.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Und auch vielleicht auch hier den Erwartungen der anderen zu folgen, weil das ist das, was ich beobachte. Ich lebe selbst in einem, sagen wir, hochintensiven Beruf, auch wo ich 4-5 Tage die Woche unterwegs bin, und das muss man auch mit der Familie vereinbaren und aber nicht darunter leiden, dass man 4-5 Tage die Woche unterwegs ist, und wenn man sich drauf einlässt und alle das mittragen können, dann ist das auch okay so, und da muss man kein schlechtes Gewissen haben. Und in diesem Modus des schlechten Gewissens zu leben, ist auch ungünstig. Und wenn in der Partnerschaft, da gibt's ja auch viele Untersuchungen, wo man hört und liest, dass die Wahl des Partners auch zu der teuersten Entscheidung des Lebens werden kann, in eine oder in die andere Richtung. Ja,
ja, absolut, ja.
Auch hier.
Ja, aber ich finde auch, also das, was du gerade, du hattest vorhin den Begriff der Akzeptanz genannt, und ich finde diesen Begriff der Akzeptanz enorm wichtig. Ich finde, dass der häufig missverstanden wird. Klingt immer so ein bisschen so nach Resignation. Das ist es aber überhaupt nicht, sondern wirklich das, was du sagst. Du entscheidest dich dafür, 5 Tage die Woche eben unterwegs zu sein. Dafür musst du sozusagen dann vielleicht auch Zeit mit deiner Familie opfern. Und letzten Endes ist es aber eben eine Entscheidung, die man treffen muss. Und das Leben ist voller Entscheidungen. Und wenn ich dann diese Entscheidung getroffen habe, eben nicht immer wieder drüber nachzudenken und immer wieder zu hadern, das kann ich punktuell eben tun, Bestandsaufnahme, aber eben nicht permanent ein schlechtes Gewissen haben. Dieses schlechte Gewissen, das bringt einen halt überhaupt nicht weiter. Und das stelle ich auch bei Müttern sehr viel häufiger fest, wobei ich finde, dass die Männer da auch ziemlich nachziehen, auch viele Männer mittlerweile ein schlechtes Gewissen haben, aber vor allen Dingen bei Frauen, die dann wieder arbeiten gehen und sagen, ich habe so ein schlechtes Gewissen und habe ich genügend Zeit für meine Kinder oder bin ich da jetzt eine schlechte Mutter, und diese ganzen Fragen, die bringen einen ja überhaupt nicht weiter. Ja, sondern ich muss da einfach Bestand aufnehmen und sagen, wie mache ich das denn jetzt? Und wenn ich nach einem halben Jahr das Gefühl habe, das läuft vorne und hinten nicht, dann muss ich eben ein anderes Modell finden. Aber nicht in der Zeit, in der ich lebe, da quasi immer drüber nachdenken, ist das jetzt richtig oder falsch?
Ja, wobei das natürlich auch von der Umgebung sehr stark beeinflusst wird. Und wenn man jetzt aktuell sagt, die Frau sollte unbedingt sehr viel arbeiten und die Familie ist dann ein bisschen zurückzustellen. Das ist auch nicht günstig, weil das alles mit Werturteilen, Stereotypen, die jetzt im Wandel sind, verbunden ist. Das finde ich gar nicht so zielführend, weil ich finde, jedes Lebensmodell einfach eigene Vorstellung folgen sollte und nicht von der Gesellschaft als richtig oder falsch abgestempelt wird. Und das ist das, worunter viele leiden.
Absolut. Ich glaube auch, da müssen wir viel, viel toleranter werden. Ja, ich erinnere mich an eine Coaching-Klientin, die mal zu mir gekommen ist. Die hatte 3 Kinder und war vorher Juristin. Und dann war jetzt so die Frage, soll sie noch ein 4. Kind bekommen? Und zwar nicht, weil sie ein 4. Kind haben wollte, sondern weil ihr das gesellschaftlich quasi die Möglichkeit gegeben hätte, aus ihrer Sicht, oder die Rechtfertigung gegeben hätte, noch weiter zu Hause zu bleiben. Die wollte auf keinen Fall wieder zurück in ihren Job als Juristin, hatte aber eben den Eindruck, das kann sie gar nicht nach außen kommunizieren. Die Kinder sind doch jetzt alle in der Schule und jetzt kommen doch alle abends, wenn man dann auf irgendwelchen Veranstaltungen ist, fragen einen doch alle, was machst du denn beruflich? Und dann konnte die halt nichts sagen, sondern eben nur, also nur in Anführungsstrichen sagen, ja, ich kümmere mich um meine 3 Kinder. Und dann hat die jetzt überlegt, ich kriege das 4. Kind, dann fragt mich keiner komisch. Und da muss man ja schon sagen, was läuft denn da falsch in dieser Gesellschaft? Ja, natürlich muss jeder, der eben sagt, nee, ich möchte da nicht beruflich sozusagen tätig werden, sondern meine Arbeit ist zu Hause und ich möchte da eben Care-Arbeit leisten und ich möchte da eben, ja, zu Hause fallen mir viele tolle Dinge ein, die ich da machen kann und damit glücklich ist.
Ist auch heftige Arbeit.
Damit natürlich glücklich
sein. Das ist auch eine tolle und wichtige Arbeit. Das, ich halte auch sehr viel davon. Ja, weil jede Arbeit hat eine Wertschöpfung, wenn das kein Bullshit-Job ist. Und Familienarbeit ist auch essentiell. Und du zitierst mal ein Carl Jung, ja, und ich fand diese Phrase auch für mich, weil das vielleicht meinem Lebensmotto entspricht. Ich bin nicht das, was mir passiert ist, sondern das, was ich beschlossen habe zu sein. Mhm. Ja, und das ist auch Weg aus der Opferhaltung.
Genau, das ist so wieder dieses Thema, dass ich selber entscheiden kann, wie ich leben möchte, was ich und wer ich sein möchte und eben ne, das, was du vorhin schon angesprochen hast, dass wir sozusagen nicht nur Opfer unserer Sozialisation sind und Opfer unseres Umfeldes und Menschen, die irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre im selben Unternehmen verharren, aber jeden Tag nach Hause kommen und dann irgendwie sagen, also das ist, ich muss da unbedingt weg. Und dann machen die aber nichts, ja, weil sie vielleicht Angst haben, dass sie nichts Neues bekommen oder dass es woanders doch nicht besser ist. Und da sind wir, glaube ich, auch sehr unmutig. Und auch das, glaube ich, sind wir in Deutschland, da sind wir ein bisschen weniger mutig als andere Nationen. Ja, das fängt beim Hausbau an. Wenn man guckt in den USA, da kauft man sich halt ein Haus und dann ist man in 2 Jahren wieder weg und dann hat man das nächste Haus gekauft. Bei uns kauft man sich so ein Haus, so eine Doppelhaushälfte und dann bleibt man da irgendwie für 50 Jahre wohnen. Also wir sind da auch so ein bisschen unflexibel und ich glaube da wäre meine Hoffnung, dass jetzt so eine neue Generation daran wächst, die so ein bisschen flexibler ist und die da einfach auch nochmal eine andere Richtung geht und eben vielleicht aus dieser Opferhaltung da auch rauskommt und sagt, ich schaffe das schon, mir das so zu basteln, wie ich das möchte.
Das will ich hoffen, obwohl die aktuelle Wokeness-Bewegung umgekehrt suggeriert, dass man per se ein Opfer ist oder per se privilegiert und man nur in einem Kampf weiterkommen kann. Ich bin ja sehr stark von Jens Korsen geprägt und für mich war auch das erleuchtend zu sagen, ich muss gar nichts außer sterben. Ja, deswegen diese klassische love it, change it or leave it ist einfach mit Abstand die beste Entscheidungsheuristik für die Akzeptanz des Lebens.
Ja, ja, das finde ich auch. Also ich sage auch immer, es gibt einfach nur diese 3 Möglichkeiten. Es gibt halt nicht mehr. Und wenn man sich das mal so klar macht in Situationen, in denen man so unzufrieden oder unglücklich ist, dann, wenn dann viele sagen, ja, aber ich kann es ja jetzt nicht ändern und ich brauche einfach diesen Job und es ist gar kein guter Zeitpunkt, jetzt zu wechseln oder ich kann da auch nichts ändern in der Firma intern. Und dann zu sagen, gut, jetzt haben wir das alles durch, also Änderung ist irgendwie nicht möglich, dann haben sie echt nur noch 2 Möglichkeiten. Entweder sie müssen gehen, ja, das geht auch nicht, weil ich bin da gerade so gebunden und finanziell und so weiter. Gut, dann haben sie nur die 3. Möglichkeit, sie müssen sich damit anfreunden. Und wenn dann die Leute sagen, ja, das will ich aber nicht, weil das wäre ja so resignativ, dann frage ich schon auch mal nach, wem schaden sie damit eigentlich am meisten? Und da sehen wir eben, dass die Leute sich da bewusst auch selbst schaden. Die haben ja die schlechte Laune. Die gehen ja jeden Tag unzufrieden nach Hause. Das Unternehmen im Endeffekt interessiert es ja nicht, ja. Also da immer mal so ein bisschen sich selbst anzuhalten und zu sagen, was bringt mir das eigentlich alles?
Ja, ich fand das so schön. Die deutsche Sprache ist so ausdrucksstark. Wenn man sich beschwert, macht man sich schwerer. Ja, und das,
ja, das ist gut, ja.
Ja, das bringt keinem etwas, dass man sich schwerer macht. Und du sprichst auch von den praktischen Dingen, dass man zum Beispiel mit der To-Do-Liste nicht unbedingt der beste Freund sein sollte. Warum nicht? Ich meine, das ist ja kontraintuitiv.
Ja, das stimmt. Also die To-Do-Liste, grundsätzlich ist eine To-Do-Liste schon ganz gut, allerdings nicht, wenn sie eben falsch gemacht wird. Es gibt so die eine To-Do-Liste, da schreibe ich einfach alles drauf, was ich noch so zu tun habe und teile mir da nicht ein, wann ich diese To-Dos erledigen möchte und wann nicht. Und das erzeugt Mental Load. Ja, Mental Load ist so mentale Belastung. Das ist so, das hängt uns irgendwie immer im Nacken. Das lässt uns nachts wach liegen, weil wir dann irgendwie aufwachen und denken, oh, ich muss ja noch das, das und das machen. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und das belastet uns. Und je mehr da auf dieser To-Do-Liste steht und ich sozusagen keinen Plan habe, wann ich das abarbeite, desto mehr belastet es uns. Und es gibt Studien, die zeigen, dass wenn ich aber so eine To-Do-Liste habe, die viel, viel präziser ist, also wo ich mir dann genau dahinter schreibe, an welchem Tag erledige ich denn das To-Do, wie lange brauche ich denn ungefähr dafür, was sind da auch so einzelne Schritte, um dieses To-Do da jetzt fertig zu bekommen, ja, brauche ich da irgendwie Zwischenziele, muss ich die da irgendwie einfügen oder kann ich das in einem Rutsch machen? Und wenn ich das dann so in meinem Kalender mal organisiert habe und dafür auch so, ich sage immer so, Parkplätze gefunden habe für diese To-Dos, dann verschwindet tatsächlich diese Mental Load, weil dann habe ich einfach für mich selber geklärt, alles klar, Donnerstag von 10 bis 11 mache ich dies und jenes. Dafür brauche ich genau eine Stunde und habe mir da vielleicht noch einen Puffer eingebaut. Und dann ist das Ganze irgendwie auch safe in meinem Kalender und es regt mich nicht mehr so auf. Deshalb also nur so To-Do-Listen, die, das kann man natürlich mal machen, so zwischendurch einmal schnell aufschreiben. Aber dann muss man relativ zügig auch gucken, wo bringe ich es denn unter. Und ich habe gesagt, eigentlich ist so eine Done-Liste viel besser, ja. Am Ende der Woche mal zu gucken, was habe ich eigentlich alles geschafft. Das kann ja wirklich auch einem ganz gutes Gefühl geben.
Absolut. Und da ist auch der Fokus, glaube ich, essentiell, weil im Lichte des Fokuses kannst du auch deine Energie bündeln. Und deswegen auch.
Ja, absolut. Also das ist ja mittlerweile, ich habe das, glaube ich, gelesen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Google oder Microsoft ist. Ich meine, es sei Google gewesen, die jetzt Deep Work Zeiten eingeführt haben, sprich also Fokuszeiten, wo sie wirklich ihren Mitarbeitenden erlauben, sich auf eine Sache zu konzentrieren über einen gewissen Zeitraum und wo sie keiner stören darf. Und das ist was, das würde ich mir wirklich viel, viel mehr wieder wünschen, dass Menschen sich rausnehmen, dass sie das tun und das Unternehmen das aber eben auch etablieren. Also wirklich Deep Work oder Fokuszeiten, wo man einfach sagt, das ist irgendwie ein halber Tag, da könnt ihr einfach eure Aufgaben erledigen, da stört euch keiner, da kommt keine E-Mail rein, da ruft keiner an, sondern das ist wirklich die Zeit, in der ihr mal Dinge abarbeiten könnt. Weil das stelle ich auch fest, also wenn man eben sich auch mal so die Zahlen zu Work-Life-Balance anguckt, dann sehen wir eben, dass da 40% der Arbeitnehmer sehr unzufrieden sind mit ihrer Work-Life-Balance. Und wenn man dann die Frage stellt, woran liegt es denn, dann sagen eben ganz viele, naja, ich fühle mich so fremdgesteuert. Also es ist die Kultur im Unternehmen, dass ich so den Eindruck habe, ich werde so fremdbestimmt. Ich muss da eben Dinge erledigen oder ich habe da gar keine Zeit mehr, mich auf Dinge zu fokussieren, die ich gerne machen möchte. Und ich glaube, das müssen wir schon im Blick behalten, zu gucken, ja, wie kann ich mir da Freiräume schaffen oder wie schaffe ich eben auch Arbeitnehmern Freiräume, dass sie an ihren Sachen arbeiten können.
Daniela, das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt, wo du sagst, wie ich mir es ermögliche, Freiräume zu schaffen. Das ist jetzt die Frage an sich. Wie sind die Anteile der Bestimmung? Wie viel muss der Arbeitgeber tun, um seine Mannschaft alles zu ermöglichen? Und wie viel muss sich Mannschaft mit sich selbst auseinandersetzen, um sich die Dinge zu ermöglichen? Ja. Wir warten ja permanent von außen.
Sonst kriege ich den nächsten Shitstorm.
Daniela, mach dir kein Kopf. Ich bin kein Freund von Corporate Nanny Ansätze. Ja, und bis jetzt haben wir auch keinen Shitstorm bekommen. Das ist okay.
Sehr gut. Genau. Also ich glaube schon, dass Arbeitgeber einerseits in der wirklich auch in der Verpflichtung sind, mal drüber nachzudenken, wenn es doch keiner hinbekommt, was können Sie auch etablieren und was können Sie da vielleicht auch einrichten? Ich habe jetzt gerade einen Klienten, die haben ein sehr großes Unternehmen, die haben jetzt 2 Nachmittage eingeführt, wo die Mitarbeiter tatsächlich entweder mal einfach nur so Brainstorming-Zeiten sich eingefügt haben und einen anderen Nachmittag, wo sie an ihren eigenen Sachen arbeiten können. Solche neuen Ideen mal zu generieren, ich glaube, das kann und darf schon von Arbeitgeber- oder von Führungskräfteseite kommen, zu sagen, was brauchen wir da eigentlich? Ich höre mal zu, ja, das fehlt euch, lass uns mal überlegen. Und dann finde ich aber, dass da wirklich jeder auch selbst in charge ist, absolut. Und das ist was, was ich im Coaching wirklich, das klingt immer so banal, aber das mache ich wirklich sehr häufig, dass wenn Leute so eine Work-Life-Balance-Thematik haben, mache ich einmal auf dem Screen tatsächlich so die ganze Woche auf und sage, erzählen Sie mir mal, wie strukturieren Sie denn so Ihre Woche, wie sieht denn das aus? Und dann kommt dann irgendwie so, ja, also montags morgens fange ich um 8 mit einem Team-Meeting an und dann habe ich um 9 habe ich irgendwie so eine halbe Stunde und um 9:30 habe ich dann irgendwie das nächste Meeting und dann habe ich dies und das. Und wenn ich das sehe, da wundert mich nichts mehr, warum da keiner mehr dazu kommt, irgendwie an seinen Sachen zu arbeiten. Das kann ich natürlich ein bisschen cleverer legen und ich kann mir natürlich auch Zeiten blocken und im Kalender eintragen und sagen, so, wo ist denn vielleicht eine gute Zeit nach der Mittagspause, 2 Stunden in meinen Kalender, einen Blocker reinsetzen, Zeit für mich selber. Oft ist es interessanterweise, das sind gar nicht irgendwie 5-6 Stunden, die die Leute brauchen. Also wir reden da häufig, wenn ich die dann frage, wie viel Zeit brauchst du denn? Dann sagen die irgendwie so, ja, also so 1 Stunde am Tag wäre super, wenn ich da mal konzentriert arbeiten könnte. Oder irgendwie, ja, mal so einmal in der Woche mal so 2 Stunden oder 3 Stunden. Ja, dann komm doch einfach später, bleib im Homeoffice und mach dann aber auch nichts anderes als das Zeug. Also ich glaube, dass ja Arbeitgeber da schon auch sehr flexibel geworden sind mittlerweile. Und da sind wir schon auch noch selber ein bisschen in charge. Ich habe eine Studie in meinem Buch zitiert von dem Fabian Börner, der hat Untersuchungen gemacht in Unternehmen, die flexible Arbeitszeiten eingeführt haben und hat dann eben geguckt, wie gehen die Leute damit um und kommt letzten Endes zum Schluss und sagt, also nur flexible Arbeitszeiten, das bringt einen überhaupt nicht weiter, sondern die Leute sind tatsächlich jetzt selbst in der Pflicht, mit dieser Freiheit umzugehen.
Und das stresst und viele das deutlich mehr als vorbestimmt.
Total. Ja. Total. Und ich kenne das wirklich aus dem Uni-Kontext. Da haben wir überhaupt gar keine festen Arbeitszeiten. Also ich musste nie einen Urlaubsantrag einreichen. Ich habe nie Stechuhren gehabt. Also das war wirklich reine Vertrauensarbeitszeit. Und wir haben alle viel, viel mehr gearbeitet als diese 40 Stunden grundsätzlich, weil jeder immer so diesen Anspruch hatte. Und auch bei den wissenschaftlichen Mitarbeitenden, die haben sich dann freiwillig diese Tage im Office eingerichtet, obwohl sie da hätten zu Hause bleiben können. Einfach weil sie sagen, nee, ich brauche diese Struktur, weil wenn ich nur zu Hause bin und wenn ich da gar keine Grenzen mehr habe und so weiter, dann beute ich mich irgendwie selbst aus. Oder ich räume halt den ganzen Tag die Spülmaschine aus und lege die Wäsche zusammen. Also diese Selbstdisziplin, die muss man schon irgendwie selber auch noch finden. Und ja, ich glaube, da ist jeder selbst aufgerufen zu gucken.
Vielleicht zum Thema diese Deep Work. Ich habe ja auch mit Professor Busch gesprochen zu seinem ersten Buch Kopffrei. Und es gibt neurobiologisch das beste Zeitfenster dafür, jetzt im Schnitt natürlich, zwischen, glaube ich, 11 und 12 Uhr. Und du kannst im Deep Work nur 40, 50 Minuten maximal drin sein. Und das ist das, was die Menschen, wenn sie wirklich nicht die E-Mails bearbeiten, sondern tatsächlich sagen, das ist eine kreative, wertschöpfende Zeit, wo ich Ruhe brauche. Dann hat Professor Busch hatte an seine Tür immer so tiefe Stunde Schild angehabt, dass da keiner reinkommt. So sollte man das auch dann für sie gestalten, weil in diese Zeit darf man aber auch nicht die Kleinigkeiten machen, sondern etwas, wo man diese eigene Kreativität benötigt und vielleicht was Anspruchsvolleres erledigen kann.
Absolut. Und das also halte ich für ganz wichtig, ja. Und auch genau das, was du sagst, diese 40 Minuten, also dann ist erstmal die Konzentration wieder weg. Dass es jetzt tatsächlich von 11 bis 12 ist, das finde ich interessant. Ich dachte immer auch neurowissenschaftlich, das sei tatsächlich individuell. Also dass es so Hochzeiten und
deswegen
Tiefphasen
Tendenz.
Je nach Biorhythmus gibt.
Ich habe ja Tendenz
okay, so eine
gesagt.
Tendenz. Das, heißt, das ist
in
ja
der
jetzt
Mehrheit.
Voll dumm, weil das ist doch auch... Der Algorithmus von LinkedIn sagt doch, dass man auch zwischen 11 und 12 posten soll. Das ist ja jetzt ganz dumm, weil das
bei
überschneidet
LinkedIn?
Sich dann ja quasi.
Ist das so?
Ja,
okay.
Ich dachte, da gibt's so Kernzeiten irgendwie dienstags, mittwochs irgendwie 10 bis 12. Aber ich bin da kein Experte.
Ich habe so gelernt, sollte man um 8 posten, weil da die Leute, bevor sie mit der Arbeit beginnen, ein bisschen da reinschauen, dann in der Mittagspause
okay.
und zum Abendchen.
Okay.
Aber Es ist rein okay. Sachlogisch, ist die Interaktionsintensität eher morgens höher, weil du dann 12 Stunden ja, Interaktionsmöglichkeiten hast. Wenn du jetzt abends postest, dann gehen viele schlafen, dadurch sinkt die Interaktionsintensität. Ich poste jeden Morgen um 7.50 Uhr und am Wochenende um 9 Uhr. Das sind jetzt
jeden Morgen postest du?
Ja. Ich stelle am Sonntag für die ganze Woche ein und dann wird's gepostet. Ich poste nicht selbst, sondern der Computer quasi. LinkedIn hat ja diese neue Möglichkeit.
Ja.
Du kannst die Zeit hineinstellen und dadurch, unter der Woche habe ich keine Chance, mich damit zu beschäftigen. Aber am Wochenende kann ich das sauber einstellen und dann wird's gepostet. Davor konnte ich das auch nicht.
Ja.
Erst seitdem diese Funktion da ist.
Ja, das ist super.
Und ich fand auch den Spruch, ich glaube, Susanne Nickel hat das mal gesagt, sei CEO deines Lebens. Das ist ja take control bei dir, glaube ähnlich.
Ja.
Und du sprichst auch immer wieder von den inneren Antreibern, die sehr wichtig sind, dass man eigene Werte kennen sollte und nicht die Grundwerte, sondern echte, weitreichendere Werte. Wie identifiziert man die?
Also ich habe tatsächlich eine Liste an Werten bei mir in der Coaching-Praxis liegen. Die kann man sich aber auch im Internet einfach mal raussuchen. Ja, und gibt man einfach mal eine Werteliste. Und dann halte ich das für ganz hilfreich, dass man die immer mal so gegenüberstellt und dann sagt, was ist mir denn wirklich wichtig? Also ist mir zum Beispiel sowas wie Ehrlichkeit oder Kreativität oder Flexibilität und Autonomie oder ist mir Beziehung, was ist mir da eigentlich wirklich wichtig? Und dass ich diese ganzen Begrifflichkeiten mal so gegenüberstelle und dann wirklich in mich reinhöre und sage, okay, wo zeigt sich das denn auch? Also wir haben sehr schnell so eine Idee, welche Werte für uns wichtig sind, ja. Und dann sage ich vielleicht irgendwie so, ja, also Familie ist mir besonders wichtig. Und dann stellt sich aber irgendwie raus, dass meine Lebenswoche arbeite ich vielleicht dann irgendwie 60 Stunden. Und dann muss man sich vielleicht auch ehrlich fragen, okay, ist jetzt Familie tatsächlich das Wichtigste oder ist Familie eben auch wichtig, aber ist da was anderes offensichtlich auch noch etwas wichtiger? Und da sind wir wieder bei diesem Thema Scham und was mögen andere von uns denken, wenn dann nämlich einer sagt, naja, vielleicht ist mir irgendwie Leistung oder Macht oder ja, Mitwirkung oder weiß ich nicht, Wachstum, vielleicht ist mir das einfach auch wahnsinnig wichtig, dann darf ich das mal auf diese Liste schreiben und kann dann überprüfen oder sollte überprüfen, wie wird mein Leben da auch ausgestaltet. Und ich hatte eben in meiner Umfrage, die ich für mein Buch gemacht hatte, Menschen auch gefragt, wie zufrieden sie mit ihrer Work-Life-Balance sind. Und hatte da so eine Gruppe, die zufrieden war. Das war eine sehr kleine Gruppe. Also das waren weniger als die, die eben unzufrieden
oder sagen wir so. 40 von 180, ja, das war.
Ja, genau. Und die anderen, es gab so eine Gruppe, die gesagt haben, mal so. Und dann gab es eben diese Gruppe, die waren sehr unzufrieden. Und da habe ich eben geguckt, was haben die denn für Werte angegeben? Und bei denjenigen, die halt sehr zufrieden sind, die hatten auch dieses Thema Familie und so weiter ist mir wichtig, aber denen war auch Sinn im Leben wichtig. Und das fand ich so interessant. Also für die war das immer dieses Thema, was Bedeutungsvolles tun. Ich möchte eben was Bedeutsames hinterlassen. Das war für die wirklich so ein Grundwert und da standen die auch dazu. Und bei den anderen, die dann praktisch eher gesagt haben, ja, also mir ist eben Gesundheit und Familie wichtig, dass die natürlich sich schwer tun, wenn die dann plötzlich sehr viele Überstunden machen müssen, weil die dann vielleicht auch um ihre Gesundheit Angst haben oder weil sie sagen, nee, mir ist es viel wichtiger, jetzt zu Hause bei meiner Familie zu sein. Da muss man dann eben auch gucken, welchen Job finde ich da, der einigermaßen kompatibel ist mit den Werten, die für mich da zentral sind.
In einigen Bereichen und auch entlang eigener Ziele ist es auch wichtig festzustellen, dass du manchmal eine Balance sogar als Feind betrachten kannst, weil wenn ich jetzt an Kobe Bryant denke, der sagte mal, Besessenheit ist das, was den Unterschied ausmacht. Und bei Besessenheit für das Training und das Spiel kannst du den Rest eigentlich nicht mehr ausbalanciert leben. Dass man kann auch in diesen, du hast ja von Phasen im Leben oder Epochen im Leben sprechen. In einigen Epochen muss man alles andere einem Ziel unterwerfen und unterordnen, ohne dabei das aber permanent zu bereuen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, weil ich kann auch sagen, ich bin jetzt seit 21 Jahren in der Unternehmensberatung und ich will gar nicht jetzt die Arbeitszeiten erwähnen über die letzten 20 Jahren, aber ich habe bestimmt die durchschnittliche Arbeitszeit eines deutschen Arbeitnehmers schon hinter mich gebracht. Das heißt, Ich bin eigentlich für die Rente bereit. Also wenn ich jetzt nur durchschnittliche Arbeitszeiten nehmen würde. Aber ich habe...
Da könnte ich mitgehen, glaube ich.
Ja, Daniela, und ich habe nichts bereut. Ja, das ist, weil das war mir wichtig und das wurde auch akzeptiert. Und manchmal stellt man alles in Frage, aber das ist auch normal und auch für eine Reflexion, glaube ich, wichtig, dass man sich das als Frage aufwirft.
Absolut. Also finde ich alles so wichtig und richtig, was du sagst und eben genau diese Leidenschaft für irgendetwas zu verspüren oder zu sagen, da setze ich jetzt meinen Fokus drauf und das ist mir in dieser Lebensphase besonders wichtig und dafür auch gewisse, sagen wir mal, ich will es gar nicht nennen, Opfer zu bringen. Das klingt immer so ja wirklich sehr schwer, aber da eben eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, da stehe ich dahinter und das bedeutet eben, dass ich da andere Dinge dann auch loslassen können muss und das eben nicht immer wieder in Frage zu stellen, das ist total wichtig, ja, absolut. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, ich habe auch immer viel gearbeitet, ich arbeite noch viel, einfach weil es mir wirklich sehr viel Freude macht und Spaß macht und ich merke auch, wenn ich im Urlaub bin, zum Beispiel hatten wir ja auch, ne, du hast mir aus dem Urlaub, glaube ich, geantwortet und hast gesagt, das ist doch ganz normal und gehört zu mir zum Urlaub dazu. Es gibt mittlerweile schon auch Empfehlungen und Studien, die sagen, ja, auf gar keinen Fall aus dem Urlaub rausarbeiten und das soll man nicht tun. Und das halte ich auch für vermessen, dass es da so Vorschriften geben soll, was ich da tun und nicht tun soll. Und ich merke einfach, dass wenn ich irgendwie eine Woche da im Urlaub bin, dann muss ich spätestens irgendwie an Tag 5 oder 6 habe ich irgendwo mein Buch mit dabei und fange an zu schreiben und Ideen zu entwickeln und zu skizzieren und muss da irgendwie irgendwelche Projekte, die mir dann einfallen, die gemacht werden müssen und wo ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, an denen zu arbeiten. Also das nicht so... dieses Thema Arbeit eben nicht als sowas zu verteufeln, was da ganz schrecklich ist, ja, sondern wirklich das so als integrativen und vielleicht auch glücklich machenden Bestandteil anzusehen. Das würde ich mir insgesamt auch in unserer Gesellschaft wieder mehr wünschen. Also auch vielleicht auch der jüngeren Generation irgendwie zu sagen, Arbeit hält einen nicht nur von irgendetwas ab oder es ist nur so ganz furchtbar und ihr solltet unbedingt irgendwie gucken, dass ihr da ganz wenig von macht, sondern wirklich zu sagen, das kann auch echt was sein, was ziemlich glücklich macht. Und da rede ich nicht von Arbeitssucht, also da haben wir ja auch welche, die arbeitssüchtig sind. Das ist natürlich immer so die Gefahr, vom einen ins Extrem ins andere zu kommen, aber eben eine Arbeitslust, ja, sondern wirklich zu sagen, es macht mir einfach Spaß, da was zu gestalten.
Das ist auch die Frage, was macht dann mit der Freizeit, wenn man sagt, okay, ich möchte am liebsten nur 4 Tage arbeiten und wenn man als junger Mensch das unbedingt möchte, man hat als junger Mensch vielleicht die Möglichkeit, viel zu erkunden, aber du hast von Sinnhaftigkeit gesprochen. Man kann ja Sinn in allem finden. Es ist egal, was man macht. Aber da braucht man auch eine gewisse Reife im Leben erreicht zu haben. Ich bin sehr gespannt, wie es sich entwickelt. Auf jeden Fall, wenn man jetzt eine gewisse Leistungsorientierung im Leben hat, war es noch nie so einfach, damit weiterzukommen als die anderen.
Ja, ja, und absolut.
Das merke ich bei meinen Kindern. Die sind schon ein bisschen anders aufgegleist worden, auch durch mich und meine Frau, aber das wird denen nicht schaden, da bin ich mir ziemlich sicher in der heutigen Zeit.
Nee, das glaube ich auch. Und ich habe mir auch nochmal die aktuellen Zahlen angeguckt, wie viel arbeiten wir eigentlich in Deutschland. Also wir sind ja wirklich so ganz hinten. Ich glaube, wir arbeiten im Durchschnitt im Jahr 1350 Stunden im Vergleich zu Mexiko zum Beispiel. Ich glaube, über 2250 Stunden oder so und dann in den USA 1850 Stunden im Jahr. Das heißt, wir haben eigentlich so eine durchschnittliche Arbeitszeit von 5,3 Stunden am Tag. Ja, also wenn wir mal alle so zusammenrechnen, wie viel arbeiten die Leute. Und dann muss man echt mal sagen, was wollen wir eigentlich noch? Also das finde ich schon auch, muss man nochmal überlegen, ja, wie viel Raum und wie viel Zeit sollte und darf Arbeit eigentlich einnehmen.
Absolut, Daniela. Wobei bei diesen Statistiken muss man ein bisschen aufpassen. In Deutschland haben wir einen extrem hohen Teilzeitanteil, was diese Statistik verfälscht, weil wir dann pro Kopf weniger arbeiten, obwohl das scheint, dass wir weniger arbeiten. An sich arbeiten wir zwar auf jeden Fall weniger, aber nicht so viel weniger, wie es jetzt auf den ersten Blick suggeriert wird.
Ja.
Nichtsdestotrotz, ich bin sehr, sehr gespannt, wie da die Entwicklungen zu was die führen und was mich einfach sehr bewegt, wie wir einfach in diesem globalen Wettbewerb auch da bestehen können, wenn die anderen einfach eine andere Einstellung zur Leistung haben. Und
ja.
Du bist ja interkulturell ja, unterwegs, du merkst ja den Unterschied.
Ja, absolut. Also ich habe da schon irgendwie den Eindruck, dass da gerade im Moment in den USA auch das Ganze ein bisschen belächelt wird. Ich weiß nicht, auf Instagram laufen dann ja auch immer so schöne kleine Clips, ja, wo wir ja da verballhornt werden, in dem Sinne, wie reagiert irgendwie ein europäischer Chef ja auf Freizeitanfragen und einer aus den USA. Und da ist ja immer ein bisschen ein Quäntchen Wahrheit mit dabei, ja. Wie blicken andere Nationen gerade auf uns? Und ich glaube, da entsteht schon gerade der Eindruck, dass wir so eine große Freizeitgesellschaft geworden sind und dass wir eben da auch häufig jammern über zu viel arbeiten. Und ich glaube, das können wir uns im Moment nicht wirklich leisten. Ich verstehe schon den Ansatz, warum man sagt, also jetzt ein bisschen mehr ja Freizeit oder tatsächlich auch ein bisschen mehr Ausgleich vielleicht zu vielen Arbeiten ist notwendig, weil gerade die neue Generation, also ich rede jetzt von Gen Z, die im Endeffekt ja schon ganz viel mitbekommen haben, ja, durch Corona-Krise, durch den Krieg und so weiter, die ja auch im Endeffekt sehen, nichts ist mehr sicher. Und das ist eine andere Ausgangsposition als das, was wir vielleicht lange gehabt haben, wo wir uns immer in Sicherheit gewogen haben. Und wenn die jetzt sagen, ich möchte irgendwie eher im Hier und Jetzt leben, als mir immer wieder zu überlegen, was baue ich mir jetzt gerade auf für meine Zukunft und so wie wir ja auch geprägt worden sind, das kann ich schon im gewissen Maße nachvollziehen. Zu sagen, das Leben findet jetzt statt und deshalb möchte ich irgendwie gucken, dass ich auch noch Zeit für andere Bereiche in meinem Leben habe und finde. Und nichtsdestotrotz sollte ich eben gucken, wie kann mich Arbeit vielleicht aber auch erfüllen. Und das ist eben nicht nur dieses notwendige Übel, was mir die Kohle reinbringt, um da eben verschiedene andere Sachen zu finanzieren. Und da muss man sich eben fragen, was macht einen da denn wirklich glücklich? Ja, also ich glaube, man muss eben gucken, dass Arbeit tatsächlich einen auch sehr zufrieden machen kann, ja.
Ich habe über Gen Z gesprochen und genau, dass du angemerkt hast, dass die jungen Leute jetzt sagen, okay, wir wollen hier und jetzt leben und nicht nur arbeiten. Und das ist wiederum das Grundkonstrukt oder der Konstruktionsfehler, dass wenn man arbeitet, lebt man nicht. Ja, dass man genau, sofort wieder ganz dabei.
Genau. Ja, ganz genau. Und ich glaube eben, da müssen wir vielleicht aber auch noch mal ein bisschen als die Generation, die vielleicht auch gerne und viel arbeitet, da auch immer noch mal ein bisschen mehr teilen, was auch das Schöne an Arbeit sein kann. Vielleicht haben wir da auch ein Bild hinterlassen oder zu viel gestöhnt oder gejammert. Ich weiß ja nicht, was da passiert ist, dass Arbeit eben da so in Verruf geraten ist, ja, sondern eher
also, man fehlte zu Hause einfach, ja, und das, ja, man will nicht fehlen, ja, sozusagen.
Ja, genau. Und da eben auch vielleicht noch mal auch den Kindern irgendwie klar zu machen, das hat schon auch irgendwie was Positives und das hat was Gutes, ja.
Das ist schön, Daniela. Dann zum Abschluss jedes Gesprächs stellen wir immer drei Fragen, die mich sehr, sehr interessieren bei solchen unterschiedlichen Persönlichkeiten. Die erste Frage, Daniela, was würdest du einer 20-jährigen Daniela empfehlen mit all deiner Weisheit von heute?
Auf jeden Fall häufiger anzuhalten und wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen. Anhalten und sagen, was mache ich gerade gut? Was läuft gerade nicht so gut und was möchte ich da als Schluss draus ziehen für meine zukünftigen Handlungen? Also wirklich sich regelmäßig anhalten.
Okay, spannend. Gibt es Bücher oder ein Buch, das dich in deinem Leben maßgeblich geprägt hat?
Ja, Paulo Coelho, Krieger des Lichts. Das habe ich tatsächlich auch schon sehr früh gelesen. Und das hat mich irgendwie schon, glaube ich, das hat so ein bisschen die Kriegerin in mir auch wachgerufen, weil da geht's auch so ein bisschen in diese Richtung, man ist seines Glückes Schmied und man ist letzten Endes für sich selber verantwortlich. Und das Buch fand ich sehr beeindruckend, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ist schnell zu lesen, aber es ist ein Buch, was mich sehr geprägt hat.
Was mit dem Alchemist?
Den mag ich auch. Der ist ein bisschen dicker. Ja, auch gut, schnell. aber tatsächlich, Krieger des Lichts fand ich irgendwie nochmal beeindruckender.
Spannend. Und dann die letzte, leicht anspruchsvollere Frage. Was ist der Sinn des Lebens für dich?
Der Sinn des Lebens für mich, das ist wirklich eine sehr schwere Frage. Ich glaube, dass wir dieses Leben so gut nutzen, wie es geht. Wir haben dieses Leben geschenkt bekommen und jeden Tag immer wieder sich zu überlegen, mache ich aus diesem Leben gerade das Beste? Und das Beste bedeutet eben nicht nur Reichtum, oder materielle Güter, sondern wirklich zu sagen, was brauche ich, um zufrieden zu sein und was braucht diese Welt aber auch von mir? Und ich glaube, das ist der Sinn des Lebens, immer wieder zu gucken, was kann ich irgendwie tun, damit ich eine tiefe Zufriedenheit bekomme, aber was kann ich auch tun, damit ich in dieser Welt vielleicht einen Beitrag leiste, dass die irgendwie ja sich gut hält oder dass sie da eben auch die Probleme, dass diese Probleme bewältigt werden. Ich glaube, das ist der Sinn des Lebens.
Das freut mich sehr. Ich danke dir herzlich für ein inspirierendes Gespräch, liebe Daniela.
Hat Freude gemacht. Vielen Dank, lieber Georgi. Ja, mir auch. Tausend Dank, dass ich da sein durfte und vielen Dank für die schönen Fragen.
Danke dir. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.